Mal gucken, was wir sehen. Ich würde gern vor der Predigt beten, wir werden stille. Unser himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen und dass du anwesend bist, gegenwärtig. Und dass wir in deiner Gegenwart Frieden und Ruhe finden für unsere Seelen. Und dass du uns, denn fürchte dich nicht, zusprichst. Danke für diesen Tag, danke für diesen Feiertag, danke für diese Botschaft, dass du zu uns gekommen bist. Du hast alle Barrieren überwunden, um uns zu erreichen. So bitten wir dich, dass auch dein Wort uns jetzt erreicht und uns Frieden schenkt. Gelobt sei dein heiliger Name. Amen. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst geschafft haben. Ich war ein langer Weg. Für mich persönlich war das ein wichtiger Weg, dass wir hier ankommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass Menschen dir zugucken im Gottesdienst, egal wo du bist, egal wer du bist. Ich freue mich, dass wir das dürfen, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen. Und wir wissen, dass es ein sehr angefochtener Kampf ist. Und ich freue mich, dass wir es geschafft haben, doch jetzt hier zu sein. Es ist so wichtig, weil Gott diesen Kampf auf sich genommen hat, um uns zu erreichen. Er hat den längeren Weg. Er hat die längere, größere Bedrohung. Er hat den größeren Kampf hinter sich als wir. Und nun begegnen wir uns an diesem Tag, wirklich in unfassbarer Anspannung. Wir leben in einer Zeit, ich glaube, es zu keinem Zeitpunkt war global dieser Feiertag oder überhaupt die Botschaft, die christliche Botschaft, so unter Druck geraten wie hier. Es gibt Länder, da gibt es noch härter zu als bei uns. Aber dass wir global in so eine Bedrängnis, in psychische, emotionale Bedrängnis reinkommen, dass wir uns überwinden müssen, zum Gottesdienst zu gehen, das ist, ich glaube, in dieser Form einzigartig. Und ich weiß, dass viele angefochten sind, viele haben Sorge, viele haben Angst. Es ist ein schwer umkämpftes Weihnachten und ich meine selber persönlich nie sowas erlebt zu haben. Und in dieser Phase des Kampfes und dieser Anfechtung ist es wichtig, dass wir jetzt gerade an diesem Tag, an diesem Abend zur Ruhe kommen. Deswegen gießen wir kein Öl ins Feuer, sondern Öl kann man auf die Wunden gießen. Und es ist wichtig, dass wir uns beruhigen, dass wir uns alle beruhigen in der Gegenwart Gottes, dass wir niemanden etwas beweisen, niemanden überzeugen, niemanden etwas vorwerfen, sondern dass wir uns einfach beruhigen. Und das wünsche ich mir natürlich für uns als Gemeinde und für die Gesellschaft, für die Stadt, für unser Land, für die Welt, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir beruhigen, weil es ist so wichtig, dass wir zur Ruhe kommen. Und auch heute wird es darum gehen, in diesem Kampf, in diesem Riss, in dieser unfassbaren Spannung der Vorwürfe, des gegenseitigen Beschuldigens, des Anzweifelns, dass wir das rausnehmen und in die Gegenwart Gottes hineintreten und fragen, ja, wie war das eigentlich bei dir? Und ihr Kinder, für euch ist vielleicht das Thema ein bisschen zu ernst, aber das soll nicht allzu ernst sein. Und doch ist es so wichtig, auch für euch Kinder, denn ihr kennt ja die Weihnachtsgeschichte, vermutlich viele nicht. Und wenn du die gar nicht kennst, ist es überhaupt nicht schlimm. Denn heute werden wir von dieser Weihnachtsgeschichte etwas hören. Und ich lade ein, jetzt das erste Bild vielleicht können wir das Licht ein bisschen runterfahren, ich weiß, geht das, um das erste Bild einzuwerfen. Denn die Weihnachtsgeschichte, das ist ganz wichtig. Ich bin ein bisschen im Weg, deswegen ist das nicht so gut. Ich gehe immer so ein bisschen zur Seite, damit ihr das Bild seht. Ja, das ist ja mal das erste Bild. Ja, das ist besser. Mich muss man gar nicht sehen. Die Weihnacht oder die geweihte Nacht, die heilige Nacht, eine besondere Nacht, sie ist deshalb besonders, also erstmal wichtig, dass es eine Nacht ist. Eine Nacht. Und ich weiß nicht, ob wir vielleicht als Erwachsene vergessen haben, was eine Nacht ist. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir vieles nicht mehr wahrnehmen, nicht verstehen. Aber Gott kam in eine Nacht hinein. Das ist so wichtig, auch für euch Kinder, dass ihr versteht, die Nacht, die ist ja sehr dunkel. Und meistens ist sie kühl. Und zum Beispiel jetzt im Winter ist sie kalt. Immer wenn Nacht da ist, dann hat man ein bisschen Angst und Sorge, weil da ist wenig Licht, Man sieht nicht, man fällt, man stolpert, es ist kalt, man kann sich verlaufen. Und die Nacht ist und die Dunkelheit ist immer eine Phase der Sorge. Gott kam bewusst in die Nacht hinein. Das ist so wichtig. Also ich glaube für Erwachsene so wichtig, weil wir in einer Zeit leben, wo die Nacht und die Dunkelheit und die Kälte und die Sorge unglaublich stark ist. Und die Botschaft Gottes beginnt in der Nacht. Es gibt so ein schönes Lied in der Nacht von Bethlehem, da ist ein Sohn geboren. Und so beginnt die Weihnachtsgeschichte. Sie beginnt in der Nacht, in der finsteren Nacht. Und zwar nicht nur so physisch real, sondern auch geistlich real in der Nacht. Und das bedeutet für dich, wenn du heute hier sitzt und sagst, es ist dunkel geworden um mich herum, um meine Seele, um mein Herz. Ich bin belastet, ich bin verängstigt, ich bin verunsichert. Ich sehe den nächsten Schritt nicht mehr, ich sehe die Zukunft nicht mehr. Das ist dann bist du in der Weihnachtszeit, in der Weihnachtsbotschaft wichtig. Und ich möchte euch gleich zu Beginn den Text vorlesen. Und ihr Kinder könnt ihr schon zuhören. Das lese heute die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. Das war ein bisschen dunkel, aber ich sehe noch was. Und dort steht, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, und dann jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids. Und die heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe oder seiner vertrauten Frau, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und der nächste Vers ist, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden oder bei den Herden, die hüteten des Nachts ihre Herde. So beginnt unsere Weihnachtsgeschichte, das eine große Unsicherheit beschreibt. Und ich möchte dir erklären, dass ich glaube, auch selten war die Zeit so ähnlich wie die damalige Zeit. Unsere Geschichte beginnt mit einem Gesetzesvorhaben. Als der mächtige Kaiser in Rom, weit weg, Kaiser Augustus, der Großartige, und er beschließt und es geschieht. Und das Interessante an dieser Geschichte finde ich ähnlich wie heute, dass wir ausgeliefert sind einer Gewalt, einer Macht, einer Obrigkeit, die einfach bestimmen darf, kann und sogar muss. Und interessant ist, dass die Heilsgeschichte, dass deine Geschichte, Gottes Geschichte mit deinem Leben genau in diesen Kontext hineinfällt. Genau in die Kaiser Augustus Geschichte, und egal wer die Obrigkeit darstellt, es ist dieser Kampf da, dass wir Dinge tun müssen und es geschieht. Und alle Welt lässt sich zählen und auch Josef. Und das ist für uns wichtig, wenn wir zur Ruhe kommen wollen, damit wir sie entspannen können, dass wir sagen können, Gott schreibt seine Heilsgeschichte, deine Rettungsgeschichte in dieser politischen Welt. Er schreibt sie und niemand kann sie verhindern. Niemand, kein Kaiser, kein Politiker, keine Weltmacht, niemand kann die Heilsgeschichte verhindern. Ich bitte dich, dass du entspannst. Das beruhigt mich zumindest, wenn ich das lese, weil ich sage, egal wer was sagt, egal welche Gesetze ich zu befolgen habe, egal ob ich das freiwillig oder nicht freiwillig tue, Gott schreibt trotzdem. Und hätte Augustus nicht dieses Gesetz erlassen, hätte Josef eventuell nicht gewusst, warum er nach Bethlehem muss. Versteht ihr? Gott ist souverän. Er schreibt seine Heilsgeschichte. Und nun geht Josef mit seiner Frau, und das ist noch nicht seine Frau, hier steht es ausdrücklich, mit seiner Anvertrauten. Und ich möchte dir erklären, wie dieser emotionale Riss entsteht. Maria ist eine junge Frau, ein Mädchen, junges Mädchen, sie ist schwanger und Josef weiß, sie ist nicht von ihm schwanger. Und diese Unsicherheit, in der er lebt, ist ja dieses Vertrauen, versteht ihr? Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte voller Unsicherheit, voller Sorgen und Ängste. Und jetzt gehen sie und Josef hat Gott sei Dank eine Engelserscheinung gehabt und er wusste das. Und dann kommen sie an und die Maria bekommt ihr erstes Kind, aber da ist kein Zuhause, da ist keine Villa, da ist nichts da. Es ist wirklich alles unsicher. Und ich frage mich zu Beginn dieser Geschichte schon, wie hat Josef diese Geburt verkraftet? Denn die Ankündigung, die er hatte, war ja eine messianische. Der Engel des Herrn kam ja zu ihm. Aber als Jesus geboren wurde, da war nichts, gar nichts. Da lag einfach ein Kind da, im Stall, im Futtertrog, und da war keine Engelserscheinung. Da war kein helles Licht. Da war keine Bestätigung, da war kein Zuspruch, da war kein Lob. Gut gemacht, Junge, durchgehalten, jetzt siehst du, was du hast. Und ich frage mich, als er dann da stand, ob ihn vielleicht der Zweifel überkam und hat gesagt, habe ich überhaupt meinen Verstand verloren? Erscheinung hin, Erscheinung her. Gewissheit hin, Gewissheit her. Was genau mache ich hier? Wem vertraue ich? Was ist denn das für ein Kind? Interessant ist, dass Gott zu diesem Zeitpunkt, das steht nirgendwo geschrieben, dem Josef und der Maria eine Erbauung schickt und hat gesagt, der Messias ist da. Nichts geschieht, nichts. Und in dieser Unsicherheit leben wir gerade. Dass wir plötzlich Entscheidungen treffen, dass wir plötzlich einen Weg gehen, dass wir eine Pilgerreise antreten, dass wir auf ein Ziel hinarbeiten und dann geschieht einfach nichts. Und dann kommst du in Zweifel. Und dann stellt sich die Frage, gehe ich überhaupt den richtigen Weg? War das überhaupt richtig, was dort geschah? Und wir wissen, Josef wollte schon weg von Maria, aber erst der Traum hat ihn überzeugt. Und jetzt die Zweifel am Traum. Es kann sein, dass du jetzt hier sitzt und zweifelst an allem. Ich bekomme E-Mails gegenwärtig, ich habe einen unglaublichen Kampf ausgelöst, bundesweit, und ich bekomme E-Mails, manche erbauliche, manche wenig erbauliche, manche scharf angreifende E-Mails, und jetzt musst du wissen, und ich muss es wissen, und du musst es wissen, ist dieser Weg richtig? Den faktisch 99% ablehnen. Ist dieser Weg richtig? Ist dieser Messias wahr? Kann ich ihm folgen? Und ich möchte dir sagen, wenn du Zweifel hast, dann ist es zunächst normal. So beginnt unsere Geschichte in der Nacht. Und das erste Bild ist, ihr seht, das ist der Stern. Wenn du in der Nacht bist, wenn du alleine bist, wenn du einsam bist, dann brauchst du einen Stern. Das ist so wichtig. Dann brauchst du Licht. Wenn die Schifffahrt früher, als die Menschen auf See waren, vor viele, vieler Zeit, dann gab es keine Navigationssysteme, GPS. Da war die Sache klar. Du hast, wenn du Glück hast, einen Kompass. Aber es gab eine Zeit, da gab es gar keinen Kompass. Und dann brauchst du eben einen Stern, einen Nordstern. Du musst dich orientieren. Und wenn die Wellen 20 Meter hoch gehen und 20 Meter tief gehen, und wenn dein Schiff, wenn deine Position komplett bedeckt ist von Wellen, von oben unten, dann bringt es nichts zu zweifeln, dann bringt es nichts auf die Wellen zu schauen, dann bringt es nichts in Phobie zu verfallen, dann musst du deinen Blick erheben auf den Stern und du musst Kurs halten. Denn in dieser Phase zusammenzubrechen wäre tödlich. Und so beginnt unsere Weihnachtsgeschichte mit einem Stern, mit einem Himmelsstern, mit die drei Weisen, die Weisen, die den Stern sahen. Aber unsere Geschichte heute eine Hirtengeschichte für euch Kinder. Und jetzt machen wir das zweite Bild. Und ich lese weiter. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Herden und sie hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und eine Klarheit, Doxa steht im Griechischen, eine Herrlichkeit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt ihr zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Sie lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lass uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen. Und ihr Kinder, jetzt schaut dieses Bild. Der Engel verirrt sich offenbar. Anstatt dass er zu Maria und Josef gehen, anstatt dass sie ihnen diese Lichtshow anbieten, anstatt dass sie ihren Zweifel beruhigen, ihre Sorgen nehmen und sagen, ihr habt alles richtig gemacht, verfehlt offenbar der Engel, das ist natürlich ein Witz, aber er verfehlt das Ziel. GPS ist nicht ganz eingestellt, bam, mitten ins Feld. Und jetzt schaut euch das Bild an. Die Engel kommen zu den Hirten. Und wisst ihr, was an diesem Bild interessant ist oder an dieser Geschichte? Dass die einzigen, die an diesem Abend gar keinen Zweifel hatten, waren die Hirten. Die haben sich nämlich an die Nacht gewöhnt. Ihnen machte die Nacht gar nichts. Sie haben keine Angst vor der Nacht gehabt. Sie können navigieren. Sie konnten ihre Herden auch in der Nacht beschützen. Sie wussten ungefähr, wie der Wolf sich verhält, wie er sich anhört, dass der Herde unruhig wird. Also sie hatten eigentlich gar keine Angst. Und stellt sich jetzt bloß die Frage, wie kommt Angst in diese Geschichte hinein? Wie kommt Zweifel in diese Geschichte hinein? Denn wenn Menschen beruhigt sind, wenn sie sich mit der Finsternis arrangiert haben, wenn sie sich in der Nacht wohlfühlen, wenn sie eigentlich gar kein Problem haben, wieso werden sie beunruhigt? Was ist das Problem dieser Geschichte? Die Engel kommen hinein und überraschen die Hirten. Und die Hirten haben damit gar nicht gerechnet, denn für sie war klar, es gibt nur die Nacht in diesem Moment. Und jetzt kommen die Engel. Und die zweite Überraschung für uns, die Engel sind da. Und was steht geschrieben? Steht da nicht geschrieben. Und die Hirten freuten sich und jubelten und sagten: Halleluja, endlich sind die Engel da. Wir dachten, sie kommen gar nicht mehr. Das steht nicht geschrieben, sondern steht hier geschrieben. Und als die Engel, der Engel des Herrn, einer erstmal, damit sie nervlich das verkraften, erstmal nur einer, er kommt und es wird hell und sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, der Text Luther übersetzt, in die Klarheit, sie sehen eine Klarheit und diese Klarheit und diese Herrlichkeit des Herrn bewirkt bei ihnen Megaphobie. So steht es wortwörtlich geschrieben im griechischen Phobon megas, megon, Megaphobie, Megaphobie. Wovor? Vor der Nacht? Nein, von der Herrlichkeit des Herrn. Die Hirten sind nicht vorbereitet. Die Hirten sind überfordert, die Hirten verstehen gar nichts, aber Gott platzt in unser Leben manchmal so rein. Wir sind unvorbereitet, wir sind nicht, wir erwarten gar nichts, wir haben es mit der Nacht arrangiert, mit unserer Einsamkeit, mit unserer Sünde, mit unserer Verlorenheit, mit unserer Vergangenheit. Wir haben es mit allem arrangiert und dann platzt die Herrlichkeit des Herrn rein in das Leben und bewirkt als erstes Angst, Megaphobie. Seht ihr, die Welt, in der wir jetzt leben, ist megaphob. Sie ist anthropophob, so. Die hat Angst vor Menschen. Sie ist theophob, sie hat Angst vor Gott. Sie ist megaphob, sie hat Angst vor allem. In diese Finsternis hinein kommt das Licht der Welt. Und ich möchte, dass du das verstehst, dass Gott dich nicht verurteilt, dass du Angst hast. Niemals hat Gott jemand verurteilt, dass er Angst hatte, sondern er jagt dir regelrecht Angst ein, wenn er in dein Leben hineingeht. Das ist Megaphobie. Und jetzt schaut euch nochmal die Kinder, schaut euch die Hirten an. Und jetzt die Frage, wohin mit den Hirten? Soll sie weglaufen? Wozu? Und die wären auch weggelaufen, hundertprozentig. Denn wenn Gott hineinkommt in seine Reinheit, Heiligkeit, in seine Herrlichkeit, da hat ein Mensch gar nicht zu suchen. Und jetzt hört euch bitte die Botschaft der Engel an. Und der Engel sprach zu ihnen, sofort sprach er zu ihnen, er musste zu ihnen sprechen. Und der wichtigste Satz für sie und für dich, für dein Leben, wichtigste Satz vom Weihnachten ist, fürchtet euch nicht. Antiphob, fürchtet euch nicht, ich bitte dich, es gibt keine größere Botschaft in der Menschheitsgeschichte als dieses fürchtet dich nicht, fürchtet euch nicht. Das sind die Worte des Messias, fürchte dich nicht. Unsere Welt geht zugrunde, wenn wir der Phobie folgen. Wir gehen zugrunde, wir gehen den falschen Weg der Angst. Wir müssen eine neue Botschaft, eine Gottesbotschaft, eine Lichtbotschaft bekommen. Und die bedeutet, fürchte dich nicht. Sie ist nicht naiv, sie ist nicht leichtfertig, sie ist nicht ignorant, sie ist nicht unsolidarisch, sie ist göttlich. Fürchte dich nicht. Und ihr Kinder, wenn ihr Angst habt, wenn ihr Angst, egal was, vor der Nacht, vor Situationen, vor Menschen, vor irgendetwas, seid euch gewiss, Gott ist ganz in der Nähe. Sein Engel des Herrn ist bei dir. Und er sagte dir in dein Ohr hinein, fürchte dich nicht. Ich kann mich erinnern, als ich kleiner war, ich war noch gar nicht Christ, nicht wiedergeboren, ich wusste aber um Gott aufgrund meiner Eltern, dass ich mir beigebracht habe, und das möchte ich allen Kindern als Tipp geben. Wenn ich Angst hatte, wenn ich Sorge, und ich lebte wirklich in einem Verbrecher, Kontext. Also da, wo ich aufgewachsen bin in Kasachstan, in der kriminellen Ecke des Kasachstan, da musst du permanent Angst haben, weil da wurde umgebracht und ausgebeutet und vergewaltigt und alles Mögliche. Und als Kind hatte ich oft so eine Situation, wo ich dachte, jetzt weiß ich nicht. Da liefen frei schreuende Hunde. Bis heute habe ich Angst vor Hunden, weil die haben gebissen, die waren unrein. Ach, das war unfassbar. Und dann habe ich gemerkt, dass wenn ich dann bete zu dem Herrn Jesus, wenn ich sogar, und ich bitte euch, ein Kinderlied weiß, kenne, weil ich weiß, ich kenne ja einige Kinder hier, die vielleicht Jesus gar nicht kennen, aber schon Kinderlieder kennen. Und dann fing ich an, ein Kinderlied oder ein einfaches christliches Lied zu singen. Und dann kam ich zur Ruhe. Und manchen empfehle ich Psalmen auswendig zu lernen. Wenn du nicht mehr weißt, wenn die Phobie, die Megaphobie dich übermannt, egal von was, dann bete. Dann weiß der Engel des Herrn ist bei dir. Dann weiß der Herr selber ist bei dir. Und anstatt dass sie weglaufen, bekommen sie diese Information, fürchtet euch nicht, siehe, verkündet euch eine große Freude. Und jetzt, vorhin stand Megaphobie und jetzt ist Mega heran. Mega Freude. Die Antithese zu Megaphobie ist Mega Freude. Ich verkündige euch die Mega Freude. Luther übersetzt das, ich verkündige euch große Freude. Aber das verstehen wir nicht, was groß ist. Mega, das ist die Sprache der Jugend. Mega, mega Freude. Es ist die mega Befreiung aus der mega Phobie, aus der mega Angst, die mega Befreiung. Ich verkündige euch mega Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Retter, der Heiland geboren. Das ist die mega Freude. Sie hängt mit dem Heiland zusammen. Sie hängt nicht mit irgendwelchen Umständen zusammen, nach dem Motto Wirtschaftskrise, Corona-Krise, egal was es ist. Die mega Freude hängt einzig und allein mit dem Heiland zusammen. Darum ist dieser Kampf dieser Gemeinde um den Heiland, um den Retter, nicht um die Umstände. Jetzt können Kriege, Pesten, Katastrophe kommen. All das wird geschehen, das ist gar keine Frage. Aber das ist nicht die Megafreude, dass wir Virus verbannen. Die Megafreude ist auch nicht, dass wir beweisen, dass weniger Menschen sterben. Das ist nicht die Megafreude. Mag sein und gut, der Herr segne alle Krankenschwestern und Ärzte und Politiker und alle verantwortlichen Personen. Aber sie dürfen nicht der Mega-Angst folgen. Und deswegen ist meine Botschaft ganz einfach an alle Verantwortlichen, geht raus aus der Mega-Angst. Und ich möchte allen Christen zusprechen, sagt jedem Politiker, sagt jedem Arzt und Krankenschwester, ich sage dir, ich entbinde dich von der Verantwortung, du bist nicht für meine Gesundheit zuständig oder verantwortlich, ich werde dich nicht verurteilen und sogar nicht mehr für meinen Tod. Wenn das durch dieses Land gehen würde, dass Christen Menschen entlasten, dass wir den Politiker sagen, bitte, bitte, beschütze mich nicht vor etwas, wovor du mich nicht beschützen kannst. Nur ich habe eine Bitte an dich, jag uns nicht in Megaphobie hinein. Geht raus aus der Megaphobie, geht hin und sagt, ich fürchte mich nicht, nicht weil ich Superheld bin, nicht weil ich nicht krank werden könnte und auch nicht weil ich nicht sterben könnte, all das wird geschehen, sogar morgen. Und da werden alle meine Kritiker sagen, seht ihr, dieser Irrlehrer, jetzt ist er gestorben. Na und? Das ist doch eine biblische Wahrheit, dass ich sterben werde, dass ich einsam werde, dass ich krank werde, das ist doch nichts Neues, aber das ist nicht die mega Freude, dass ich jetzt nicht werde, sondern dass ich im Leid und Sterben, in der Finsternis die mega Freude habe. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Der Heiland ist geboren in der Stadt Davids. Nächstes Bild. Das ist dasselbe Bild. Jetzt kommen wir noch eins weiter. Sehr schlechte Auflösung. Auf die Schnelle, keine bessere Auflösung gefunden. Die sind unterwegs. Ich möchte euch Kinder bitten, alle Erwachsenen bitten, geht zu Christus. Geht zum Stall. Wenn die Mächtigen und Supermächtigen dieser Welt nicht da sind, ist nicht schlimm. Aber wir rufen auch sie, kommt herzu. Denn der Messias ist geboren. Das ist der, auf seinen Schultern liegt alles. Und ihr Kinder, ihr dürft einfach hingehen, auch wenn Eltern nicht wollen oder sonst was, geht einfach zu Jesus und sage in eurem Herzen, hey Jesus, du bist in diese Welt gekommen, ich verstehe gar nichts wie die Hirten. Ich hatte am Anfang Angst gehabt wie die Hirten oder wie die anderen Erwachsenen, es spielt keine Rolle, ich verstand gar nichts, hatte große Zweifel, aber ich bin zu dir gekommen. Und dieses Kindlein ist gekommen und ist erschienen und jetzt seht ihr, sie gehen zum Licht, ja? Nächstes Bild. Und dann kamen natürlich die Weisen, hier wieder mal die drei, spielt keine Rolle, aber die folgten ebenfalls dem Stern. Das Licht Gottes leitet uns. Ich möchte vielleicht für die Erwachsenen einen kleinen Tipp geben. Wenn du nachts rausgehst, ich bitte euch, jetzt gerade Silvesterzeit und sowas, wird ja nicht geballert. Egal, Quarantäne hin oder, wie nennt man das, Kontaktsperre hin, gönn dir etwas. Auch ihr Kinder, spielt an, gönnt euch etwas, geht mal raus in die Dunkelheit. Also wo nachts, hoffentlich schenkt Gott uns klaren Himmel. Und schaut bitte in den Himmel. Und jetzt zitiere ich einen Philosophen, Immanuel Kant. Ich habe vor Jahren von ihm einen Aufsatz gelesen über Schönheit und Erhabenheit. Und er sagt, wisst ihr, der Tag ist schön. Warum ist der Tag schön? Weil du schöne Dinge siehst. Das Licht macht viele Dinge schön. Du siehst die Blümlein und du siehst das und jenes und das ist einfach schön. Aber die Nacht ist erhaben. Und dann gehst du raus und du wirst in diese Finsternis hineinschauen, in ein Universum. Und dieses wird mit Diamanten durchbrochen. Die Finsternis wird mit Diamanten, ist kein Ausdruck dazu, mit Sternen, mit Licht, mit Klarheit, mit Erhabenheit durchbrochen. Kein Schmuck dieser Welt kann so schön sein wie Sternenhimmel. Und das ist der Trick des Feindes. Er will uns sozusagen die Finsternis vereinjagen, aber er will uns nicht verraten, dass Gott die Sterne leuchten lässt. Dass Gott uns zeigt, wie mächtig er ist. Und dann schauen wir in die Finsternis, vielleicht in die finstere Zukunft und vielleicht wissen wir nicht, was geschehen wird. Aber dann sehen wir den Sternenhimmel und wissen, mein Gott ist erhaben. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der die Galaxien geschaffen hat, er ist erhaben und er wird mich navigieren, auch durch die Finsternis. Und jetzt noch ein Bild. Die Auflösung nicht viel besser, aber achtet darauf, das Kind ist ein bisschen seitlich gemalt, also außerhalb der Bildmitte und doch ist es zentral. Und ich bitte dich, dass du eine Sache verstehst. Der Messias ist zentral, nicht Maria, nicht Josef, nicht Hirten, nicht die Weisen, nichts anderes. Der Messias, das Kindlein ist zentral. Und euch Kinder, wenn die sagen, das ist die gute Botschaft, Gott ist in Jesus zu uns gekommen. Jetzt Achtung, wichtig, die Geschichte ist nicht zu Ende. Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wenn du jetzt hier aufhörst, hast du nichts verstanden. Warum ist dieses Kind so wichtig? Warum ist keine romantische Idyllengeschichte, wie wir vielleicht Weihnachten wirklich verkommen ließen? Was ist die Botschaft? Und die Engel verraten es uns. Wer hat das Problem der Engelsbotschaft verstanden? Oder ich sag mal, das Geheimnis der Engelsbotschaft verstanden? Und das ist wirklich wichtig, denn manchmal lesen wir das als Übersetzungsfehler. Ich lese euch bitte die Botschaft der Engel zu, und jetzt ein Rätsel, auch an Kinder. Was stimmt in dieser Botschaft nicht? Oder andersrum gesagt, welches Geheimnis wurde in diese Engelsbotschaft hineingelegt? Ich lese nochmal vor. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Wer hat entweder den Fehler oder das Geheimnis entdeckt? Hand hoch. Ich lese es noch einmal. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ist jemand was aufgefallen? Die Germanisten unter uns müssen jetzt wach werden. Hier stimmt was nicht. Die Zeit stimmt nicht. Die Engel sagen nicht, und achtet, was sie nicht sagen. Die Engel sagen nicht, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, so steht es auch im Griechischen, denn allem Volk widerfahren ist. Die große Freude ist nicht widerfahren, noch nicht. Aber, und jetzt das Geheimnis, heute ist der Heiland geboren. Und das ist das Geheimnis der Engelsbotschaft. Sie sagt, nicht wie wir immer singen, freut euch, denn euch ist heute die große Freude widerfahren, die Mega-Freude widerfahren, sondern sie wird widerfahren werden. Aber heute ist der Heiland geboren. Und deswegen ist die Weihnachtsgeschichte, wenn wir sie bis jetzt immer so gesagt haben, euch ist heute die große Freude widerfahren, also heute ist sie geschehen, dann stimmt das nicht. Die Hirten mussten eine Sache verstehen, dass hier zwei Dinge miteinander verknüpft werden. Das eine, der Messias ist da, heute ist er geboren. Und das zweite, dass die Freude erst kommen wird. Nicht Weihnachtsbotschaft ist die Erfüllung der Freude, sondern das ist der Beginn. Heute ist der Messias geboren, aber die Freude wird kommen. Und nun stellt sich für uns die Frage schon bei Weihnachten, was ist die Freude, von der Sie reden? Und jeder Christ weiß es, jeder. Das ist das große Fest, welches wir in diesem Jahr nicht gefeiert haben. Das ist die große Freude, die Auferstehung des Messias. Er, der am Kreuz bezahlt hat, er, der die Sünde bezahlt hat, er, der uns erlöst hat, er, der die Finsternis des Todes und den Tod überwunden hat, er lädt dich ein. Das ist die große Freude. Die Hirten konnten es gar nicht nur wissen, aber du kannst es jetzt wissen. Dass du mit Weihnachten, der Messias ist da, gleichzeitig Ostern feierst, die große Freude, er ist auferstanden. Und jetzt zeige ich dir das letzte Bild für heute. Aus dem Baby, zu dem die Hirten kamen, ist ein Menschenhirte geworden. Du siehst einen Hirten, der ein verlorenes Schaf, in dem Fall einen verlorenen Sohn, in den Händen hält. Und wenn du seine Hände anschaust, dann bist du sein Ehrentitel und seine Ehrenzeichen sehen. Es sind die durchbohrte Hände. Die große Freude ist der Messias, nicht in die Welt gekommen ist, sondern der die Welt überwunden hat. Der mit seinem Blut alles bezahlt hat. Darum widerstehe ich jeder Botschaft, die uns sagt, dass wir uns von Christus fernhalten sollten, damit wir den Tod nicht sehen. Es ist eine große Lüge. Du überwindest den Tod nicht, indem du ihm aus dem Weg gehst. Du überwindest den Tod, indem du in die Arme des Messias gehst. Das ist die große Freude. Wenn du heute zu Hause bist und deine Geschenke ausgepackt hast, gedenke, dass der Messias für dich gekommen ist. Für euch Kinder, für mich, für uns alle. Das ist die große Freude. Das ist, warum wir Gottesdienst feiern. Ich gebe euch noch eine Minute, das Bild anzuschauen. Vielleicht habe ich meine Fassung gewonnen. Und dann lese ich euch noch ein Gedicht vor. Wenn du Furcht hast und wenn die Finsternis das Land bedeckt, wenn es dunkel um dich herum ist, dann gibt es nur eine Hilfe. Du musst dich erinnern. Du musst dich erinnern und du musst gedenken. Und du kannst dich an eine wunderbare Botschaft erinnern. Du kannst dich an den erinnern, der dich liebt. Ich lese euch ein Gedicht oder einen Text vor. Wir werden ihn nachher hören im Videostück, aber ich möchte dir diese Worte in diese Finsternis hineinrufen und ich möchte sie allen, auch allen Politikern, ich verurteile nicht, Öl auf Wunden gießen heißt den Politikern Druck rausnehmen. Ihnen sagen, fürchtet euch nicht, nicht in eurer Hand liegt mein Leben, sondern in den des Allmächtigen. Und dieser ist ein besonderer. Und so steht es im Gedicht, gedenke. Ich nehme das Brot des Lebens, gebrochen für all meine Sünden. Dein Körper gekreuzigt, um mich wiederherzustellen. Ich werde mich an den Kelch erinnern, ausgegossen als Opfergabe. Um dieses Sünders Ende einzutauschen gegen deine neue Zusage, deine Verheißung. Halleluja. Ich werde mein Leben im Gedenken leben. Dein Versprechen werde ich niemals vergessen. Ich werde den Weg der Erlösung mit Furcht und Zittern gehen. Dein Weg wurde zu meinem, während du, Christus, deine Zeichen in meinem Leben hinterlässt. Halleluja, ich werde mein Leben im Gedenken leben. Dein Versprechen werde ich niemals vergessen. Falls ich mich jemals verirren sollte, falls ich jemals deine Gnade leugne, erinnere mich an den Preis, den du für mich gezahlt hast. Ich werde mein Leben im Gedenken leben. Du bist so gut zu mir gewesen. Wenn ich nur daran denke, wo ich sein würde, wenn ich nicht bei dir wäre. Soweit die Höhen aus der Tiefe ragen, soweit der Osten den Westen trennt, soweit hat mich deine Gnade bis hierhin getragen. Bis ich dein Angesicht erblicke, wenn ich den Lauf vollendet habe, erinnere mich daran, dass du mit mir noch nicht fertig bist. Ich werde mein Leben in Gedenken leben. Und die passende Bibelstelle dazu ist Hebräer 12. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lass uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lass uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. und aufsehen zu Jesus, unserem Stern, zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, am Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Sohnes Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lässt. Ich werde jetzt beten und dann hören wir das Lied. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist und dass es unsere große Freude ist, die große Liebe, die große Erlösung, das große Fürchte dich nicht, dass du nicht nur Mensch geworden bist, sondern dass du uns erlöst hast mit deinem Blut, mit deinem Heil, dass du den Tod besiegt hast und nun sind wir frei. Danke für diese Weihnachtsbotschaft. Schenke, dass dieser Samen des Glaubens in uns aufgeht und wir zu dir aufschauen, zum Anfänger und Vollender des Glaubens. Gelobt sei dein Name. Amen.